Und ich will heute eigentlich darüber sprechen, über etwas, was ganz, ganz wichtig ist, für was ganz, ganz wichtig ist für uns und was ganz, ganz wichtig ist für Gott. Ich möchte über den Glauben sprechen. Hebräer 11, 6 steht ganz, ganz, ganz deutlich definiert: Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Wir wissen alle, dass Gott liebt uns. Er liebt uns so, wie wir sind. Liebt uns alle. Aber wir können gleichzeitig nicht ignorieren diese Tatsache, dass Gott liebt einfach, wenn er Glaube findet. Ihm gefällt, wenn sein Volk nicht nur am Sonntag zum Gottesdienst kommt und tut die ganzen wichtigen Werke, sondern ihm glaubt. Im Schrift steht, dass Jesus nach einem Gespräch mit einem römischen Offizier hat gesagt: So ein Glaube habe ich nirgendwo gefunden, nicht mal in meinem Volk. Jesus, Sohn Gottes, war erstaunt, war überrascht. Er hat gesagt: So ein Glaube habe ich nirgendwo gefunden. Was ist, gibt es in deinem Leben etwas? Etwas, Worte, Leben, Taten, Handlungen, die Jesus überraschen können, wo Jesus sagt: Wow, so, damit habe ich nicht gerechnet, so ein Glaube. Ich weiß nicht warum, aber für Gott ist es so wichtig und so kostbar, dass Jesus sagt selber, wenn er zweite Mal kommt, ob er den Glauben findet auf dieser Erde. Ob er Glaube findet. Es geht heute um Glaube. Und das ist kein Geheimnis, dass uns gefällt so eine Art, so eine spektakuläre Glaube. Glaube, die in der Lage ist, sofort die Ketten zu zerreißen, Berge zu versetzen, Wasser in Wein zu verwandeln. Ein Glaube, der kann sofort ein Wunder produzieren. Das gefällt uns und das ist okay. Das gefällt mir auch. Aber im Hebräer 11, Gott zeigt uns etwas, was ihm sehr und sehr gefällt. Im Hebräer 11 geht es um Glauben. Im Hebräer 11, Gott zeigt seine Helden des Glaubens. Dort geht es. Dort spricht er über Noah, Abraham, Isaac, Mose, David, Simson. Und das sind alle Männer, das sind die großen Vorbilder des Glaubens. Und hier steht, nur ein paar Zitate, ihr könnt Hebräer 11 zu Hause lesen. Hier steht, dass als Abraham durch den Glauben gehorchte, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Er zog aus, er ist hingegangen und wusste nicht, wohin er geht, wohin er kommen wird. Da geht es auch um Mose, Befreier. Dieser Mann hat eine Berufung bekommen, einen Auftrag, Volk Gottes aus Sklaverei zu befreien. Aber er musste zuerst 40 Jahre lang in der Wüste verstecken von Pharaon. David wurde gesalbt auf einen Befehl Gottes durch einen Propheten auf Thron, auf Königreich. Offiziell, das ist sollte König werden von Israel. Aber er musste wie ein Obdachloser in einer Höhle leben, 10 Jahre lang. Anders gesagt, wir sehen ganz, ganz deutlich, dass nicht alles im Leben dieser Männer, in diesen Helden des Glaubens, nicht alles geschah sofort, ganz schnell, sondern sie haben gebraucht Geduld. Und Zeit und Ausharren. um die Verheißungen Gottes zu erlangen. Man braucht manchmal dieses Vertrauen, ausharren. Vertrauen. Vertrauen Gott, dass er das, was er gesagt hat, er wird das auch zu Ende bringen. Freunde, nichts gegen diese spektakuläre Glaube, nichts gegen eine Glaube, die sofort eine Wunder hervorbringt, nichts, überhaupt nichts. Aber wie wichtig ist zu lernen, Gott zu vertrauen in jeder Situation, egal wie das ausschaut. Wie wichtig ist bei uns hier etwas zu haben, etwas, eine Substanz, eine Kraft, die es in der Lage ist, dich durchzubringen durch schwierige Zeiten. Darum in Hebräer 6, 12 steht, damit ihr ja nicht Träger werdet, sondern Nachfolger derer, die glauben und die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Durch Glaube und Geduld die Verheißungen erben. Warum ist es wichtig, diese Geduld zu entwickeln, diese Glaube, diese Art zu haben? Weil ich sage dir so, wie das ist, egal wie stark du in deinem Glauben bist, egal wie, was für Wunder kann dein Glaube bewirken, aber in deinem Leben wird immer ein Bereich sein, wo du Gott vertrauen musst. Es wird immer ein Bereich sein, wo Gott dir ein Wort gegeben und es ist noch nicht eingetroffen. Wird immer etwas sein in deinem Leben, wo du einfach wie ein Kind vertrauen musst und ausharren. Verstehst du, mein Freund, wenn du deine Glaube ist ungeduldig, du hast zu viel gehört von solchen Lehren, du kannst alles haben und sofort, Hauptsache, dass du glaubst. Wenn du so eine Glaube hast, es ist eine Gefahr, dass dieser Glaube platzt, bricht zusammen, weil du gebetet hast und es ist nicht eingetroffen. Weil es ist schon ein Monat vergangen. Weil es ist schon ein Jahr vergangen. Weil es schon 2 Jahre vergangen und es ist nicht eingetroffen. Deine Glaube wird zusammenbrechen. Darum steht es für uns. Im Hebräer 6, diese Ermutigung, damit wir nicht träger werden. Damit wir nicht träger werden, sondern Nachfolger derer, die durch Glaube und Geduld die Verheißungen erben. Träger zu werden. Hier Wort spricht von Enttäuschung, von Verzweiflung. Ich weiß nicht, wie ihr, was mit euch, aber ich kenne das, eine Glaubenskrise zu haben. Wo du nach Antworten suchst, wo du hast Fragen, aber du findest keine Antworten. Wo auffällig schleicht so eine Misstrauen gegenüber dem Gott. Eine Unzufriedenheit, Zweifel, Enttäuschung. Freunde, Frage zu haben, ist es legitim in einer Beziehung? Du kannst die andere Person nicht erkennen, wenn du Frage nicht stellst. Und wenn du stellst eine Frage, aber wenn du eine Frage stellst mit einem Misstrauen in deinem Herzen, mit deiner Unzufriedenheit mit deinem Herzen, wenn du so eine Frage an Gott stellst, das führt zu Unglauben. Wenn du aber Gott stellst eine Frage mit Anstellung des Vertrauens, das führt zu Offenbarung, zu Erkenntnis. Das ist der Unterschied. Ich habe sehr oft gesehen, wie wir Christen, wir machen eine folgende Fehler. Wir machen unsere Glaube abhängig von einem Wunder. Gott, wenn du das machst, dann werde ich glauben, dann werde ich treu sein. Oder sowas. Gott, wir möchten jetzt Zeugnisse hören. Was tatsächlich wir öfter machen, wir versuchen so zu vertuschen unsere Unzufriedenheit, was Gott betrifft. Naiv zu denken, dass diese Wunder wird etwas verändern in unserem Herzen, wird auslöschen diese Unzufriedenheit und Rebellion. Wie oft habe ich gesehen, dass Menschen, die ihre Wunder, ihre Befreiung, Heilung bekommen haben, dennoch danach Gott verlassen haben. Als ihnen schlecht war, sie haben Schmerzen gehabt, sie haben Gemeinde gesucht, sie sind hier gekommen. Aber nachdem sie ihre Heilung bekommen haben, ihre Segen, das, was sie gebraucht haben, sie entfernen sich von Gemeinde und von Gott. Ist alles doch gut. Lass uns mir die was sagen. Wir brauchen Heilungen und Wunder, definitiv, weil wenn Not da ist. Und das erbaut unsere, ermutigt unsere, uns zu glauben. Aber das baut nicht unsere Glaube. Es gibt eine Person, die heißt Jesus Christus. Die Bibel nennt ihn ein lebendiger Stein, Eckstein. Er baut unsere Glaube. Nur wenn du ihn kennst, passiert etwas Gravierendes in deinem Herz. Wenn du ihn kennst, wird dein Glaube auferbaut. Denn wie kannst du an jemanden glauben, den du nicht kennst? Wie kannst du jemandem vertrauen, den du nicht kennst? Wie kannst du vom Herzen jemandem zu verherrlichen, anbeten, den du nicht kennst? Wie kannst du jemanden lieben, den du nicht kennst? Das Wort Liebe kommt jetzt ins Spiel, kein Zufall. Liebe ist eine unentbehrliche Teil von einer erfüllten, reifen Beziehung. Ohne Liebe eine gute Beziehung ist unmöglich. Nicht zufällig steht im Galater 5, Vers 6. Das Glaube wird wirksam durch die Liebe. Glaube wird, unsere Glaube zu Gott wird nur wirksam, wirklich wirksam, nur durch die Liebe. Richtiger Glaube ist unmöglich, wenn du Gott nicht liebst. Und könnt ihr mir nachfolgen? In unseren Kreisen, christlichen Kreisen, es klingt das manchmal schon wie ein Klischee, Beziehungen mit Gott, Beziehungen mit Gott. Es ist gut, Beziehungen mit Gott. Dennoch, wir haben öfter keine Kraft, wir wollen Gott nicht folgen. Etwas hindert uns, wir haben öfter keine Kraft und ehrlich gesagt keine Liebe. Was ist das, woran das liegt? Weil nicht jede Beziehung mit Gott führt dich zum starken Glauben. Gott sich offenbart uns als Vater. Und ein Kind, ein kleines Kind, Baby, hat auch Beziehung zu seinen Eltern. Diese Beziehung sieht so aus, das Kind ist vollkommen abhängig von seinem seinen Eltern. Er muss gepflegt werden, er muss behütet werden, sonst er stirbt. Er ist abhängig. Und Eltern aus der Liebe verzichten auf ihren Schlaf und opfern sich, sie pflegen das Kind, sie putzen den Baden, sie wechseln den Windel. Sie tun das alles aus der Liebe, weil sie spüren, das Kind ist von ihnen abhängig. Aber gute Eltern werden nicht zulassen, dass das Kind abhängig von ihnen wird, länger als es okay ist. In der Natur habe ich gesehen, dass Adler kippt sein Netz zur Seite und damit die kleine Babyvögel, die kleine Adler, entscheiden zu treffen, selber zu fliegen. Es kommt Zeit, wo Mutter, obwohl ihre Brust voll Milch ist, Entscheidung trifft, diese Milch nicht mehr zu geben an sein Kind, an ihrem Kind, damit er von Muttermilch getrennt wird. Ein guter Vater, egal wie er seine Tochter liebt, seine Prinzessin, und lieb mit ihr spazieren zu gehen, sie im Kinderwagen zu fahren, egal wie er liebt seine Prinzessin, kommt eine Zeit, wo er diese Kinderwagen zur Seite schiebt und riskiert und hilft ihr beizubringen, wie man richtig läuft. Er weiß genau, er kann nicht jemand dabei sein. Er geht dieses Risiko ein, dass seine Tochterin, seine Prinzessin wird stolpern und fallen und sogar weinen. Aber richtige Eltern, sie werden nicht zulassen, dass das Kind immer ganz ihr Leben von ihnen abhängig wird. Richtige Eltern werden ihre Kinder initiieren, einen Schritt zu tun von Abhängigkeit in die Freiheit. Unser Gott ist ein guter Vater. Amen. Und er will nicht, dass diese Beziehung nur bleibt, das zwischen Kind, Baby und Papa. Er will nicht, dass wir immer Baby bleiben. Er will, dass wir lernen, selbstständige Schritte zu tun, Schritte des Glaubens. Und er geht ein Risiko ein, dass wir ab und zu hinfallen, dass wir ab und zu auch weinen. Aber er ist ein guter Vater, darum offenbart er sich nicht nur als Vater, sondern auch als Geliebte. Weil Beziehungen zwischen zwei Geliebten sind ganz, ganz anders als zwischen Kind und Eltern. Zwei Verliebte, hört mir zu, zwei Verliebten haben, sie genießen voll ihre Freiheit. Sie sind frei, beide. Aber aus der Liebe, freiwillig, sie entscheiden, ihre Freiheit hinterher zu lassen und sich zu verbinden, um hier Verpflichtungen einzugehen, um mit der geliebten Person zusammen zu sein. Verstehst du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich liebe dich, ach, ich liebe dich, ach, ich will dich, ich kann nicht ohne dich leben, ach, 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 aber er ist nicht bereit, gar nichts zu opfern. Er ist nicht bereit, seine Meinungen vielleicht hinterher wegzuschieben, Verpflichtungen einzugehen, sich zu verbinden. Entweder er ist noch ein Baby, ein Kind, hat gar noch nichts verstanden oder er liebt dich überhaupt nicht. Für einen reifen Christ, der frei ist im Heiligen Geist und versteht Liebe Gottes, tut überhaupt nichts, macht überhaupt nicht aus, sich zu verbinden in einem Dienst, verbindlich sich zu verpflichten in einer Gemeinde, wenn es eine Mitgliedschaft ist. Es macht ihm nicht aus, sich zu verbinden und verbindlich sich zu machen. Nur die Baby im Glauben sprechen von Freiheit. Ich will frei sein, ich will mal dienen, wo ich will. Gott, Geist führt mich, ich will frei sein. Unerfahrene, unreife Beziehungen mit Gott führen zu so einem Glauben. In der Bibel steht, dient einander. Und das ist nicht nur auf die Gemeinde bezogen. Viele Ehepaare wahrscheinlich können hier mich bestätigen. Einziger Weg, nachdem zwei heiraten, Ehe, was ist Ehe? Jemand hat das übersetzt, Ehe aus Spaß. Ehe, Egoist heiratet Egoist. Aber es gibt eine einzige Chance, zueinander zu finden. Täglich einander zu dienen, eigene Vorstellungen und Wünsche zurückzustellen, um anderen zu dienen. In eine gute Ehe, ein Partner zieht sich ein bisschen zurück und gibt anderen mehr Freiheit und Chance für seine Wünsche. In einer schlechten Ehe ist es ein ewiger Konkurrenzkampf. Ewige Konkurrenzkampf um Platz Nummer 1. Ich weiß nicht, gefällt euch diese Predigt? Gott sucht mit seinen Kindern, mit uns, eine reife Beziehung. Eine reife Beziehung. Kein Zufall, dass auf einmal er nennt uns im Neuen Testament, er nennt seine Gemeinde, seine Kirche, seine Braut. Warum Gott will auf einmal so romantisch, meine Braut? Oh, Gott wird so romantisch. Er nennt uns nicht meine Diener, mein Volk, meine Sklaven, meine Arbeiter, sondern meine Braut. Er spricht von einem Niveau der Beziehung, was er von uns erwartet, eine Braut. Mit seinem Volk Israel, er hat das nicht gefunden. Er hat diese reife Beziehung, diese reife Liebe nicht gefunden. Obwohl er hat ihnen auch geholfen, damit sie erwachsener werden. Er hat Manna zurückgezogen, sie fielen nicht mehr vom Himmel, diese Versorgung, als sie im verheißenen Land eingetroffen sind. Sie mussten sich einfach ein bisschen erwachsener werden, um sich selber kümmern. Aber was sie machten, dass sie fingen an, sofort andere Götzen anzubeten. Und was macht Gott? Durch Gesetz. Er spricht mit seinem Volk. Wie Vater spricht mit einem kleinen Kind. Tu das und lass das. Das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Und wer du das machst? Kindergarten. So spricht man mit einem Kind, der nichts versteht. Gott hat einen Traum gehabt, eine Braut zu finden. Und was er bekommen hat, ein ziegiges, verwöhntes Kind. Noch ein Punkt. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum steht es, wo Geist Gottes ist, dort ist Freiheit. Freiheit. Gott will keine Sklaven haben. Kein Volk, der ihm dient, weil er Angst vor ihm hat. Weil es so muss sein, weil es gehört, weil es eine Pflicht ist, am Sonntag in die Gemeinde zu gehen. Freiheit, ich gebe euch den Heiligen Geist. Mit anderen Worten, Gott sagt, ich will eine Braut haben. Und wenn ein Mann über eine Braut denkt, dann denkt er nicht an etwas Hässliches. Er denkt an eine attraktive Frau, die freie Wille hat, auch Nein zu sagen. Aber dennoch, sie entscheidet, einen Bund anzugehen mit ihm, mit Gott. Ein Bund der Ehe. Entscheidet sich, ihm treu zu sein und ihm zu lieben, in guten und in schlechten Zeiten. Reife Beziehung. Ich spreche jetzt zu Männern, die werden das verstehen. Verstehst du, wenn du eine Ehefrau hast und sie ist mit dir nur, weil sie Angst vor dir hat, weil du sie schlägst, weil du sie wehtust, weil du sie ihre Kreditkarten sperrst. Du hast keine Ehefrau, du hast eine Sklavin. Wenn du eine Ehefrau hast, die mit dir ist, nur weil du ihr alles kaufst, teure Klamotten, Markenklamotten, teures Autos, Diamanten, du erfüllst ihr alle Wünsche. Du hast immer noch keine Ehefrau. Du hast eine gut bezahlte Prostituierte. Aber wenn du eine Frau gefunden und sie weiß, du verdienst nicht viel und das, was du fährst, einen Schrottwagen. Und alles, was du zu ihr bitten kannst, ist deine Einzimmer-Mitwohnung. Und zu dieser Zeit gab es andere Varianten, gab es Männer in der Nähe, die sahen besser aus als du. Sie verdienten mehr als du. Sie könnten mehr ihr bitten als du. Aber sie entscheidet, mit dir zu gehen und sich zu verpflichten für ganz ihr Leben. Du hast Glück, du hast eine Ehefrau gefunden. Gefällt mir das alles? Bin ich verständlich? Klar genug? Wenn nun, wenn dein Glaube an Gott in der Liebe gegründet ist, verstehst du, mein Freund, Unterschied? Wenn dein Glaube an Gott in der Liebe gegründet ist, dann bist du mit Gott auch glücklich sein in einer Hütte, in einem Zelt im Dschungel als Missionar. Nur wenn deine Liebe, Glaube an Gott in der Liebe gegründet ist, wirst du als Prediger glücklich sein, sogar wenn du Schotterauto fährst zum nächsten Einladung. Wenn deine Liebe, dein Glaube an Gott in Liebe gegründet ist, kannst du durchstehen diese schwierigen Zeiten, wo du gar nichts verstehst, wo du alles zusammenbricht und Gott schweigt. Wenn das nicht kennt, bleib ein bisschen noch weiterhin gläubig. Bleib einfach weiterhin gläubig. Leb einfach weiter. Nur dieser Glauben, die in Liebe gegründet ist, wird dich helfen, das durchzustehen. Nichts anderes. Keine Theologie, das ist alles Liebe, die hier brennt. Heutzutage, damit dass jemand dich gläubig nennt, es reicht einfach zu sagen, ich glaube an etwas. An etwas Abstraktes im Himmel. Wir haben gestern im Leitertag das angesprochen. Paulus schreibt, es wird Zeiten kommen, wo Liebe erkaltet wird. Liebe wird erkalten und das bezieht sich nicht nur auf die Welt, das bezieht sich auch auf die Gemeinde. Und ich befürchte, das kommt ein Ersatz, eine Glaube, die Kopfglaube, ein Intelligenzglaube, die, wo wir alles mit Kopf nur glauben, sich einverstanden uns erklären, wo wir Ja sagen zu einer gesunden Theorie, Theologie, was auch richtig ist, aber unsere Herzen sind kalt. Darum wir sind wir öfter nicht in der Lage, obwohl unsere Theologie stimmt, unsere Ausbildung stimmt, alles ist perfekt, glänzend, aber etwas fehlt uns. Diese Kraft ist nicht da, diese schwierige Zeiten durchzustehen und Gott treu zu bleiben. Ich glaube, dass wir heute das gehört haben, es wird eine Reformation kommen. Aber das wird keine akademische Reformation sein, theologische, es wird Reformation des Herzens sein. Das sage ich prophetisch. Es wird eine Veränderung kommen. Wir rechnen nicht mehr damit. Wir sind zufrieden, so wie wir sind. Wir denken, das ist alles. Hauptsache, das läuft. Es wird eine Reformation unseres Herzens kommen. Wir werden wieder brennen. Wir werden wieder leuchten, scheinen. Wir werden ausstrahlen. Wir werden erfasst von seiner Liebe. Weil er liebt uns viel mehr, als wir ihn lieben. Das ist eine Kraft. Das ist eine neue Qualität des Glaubens. Glaube, die durch Liebe wirksam wird. Weißt du, wie am schlimmsten du jemanden verletzen kannst, der verliebt ist? Indem du zu ihm sagst, Person, die du liebst, er liebt dich überhaupt nicht. Er spielt nur vor. Es ist eine Illusion, es ist eine Täuschung. Im Buch Hiob, Satan spricht zum Gott und sagt, was? Ihm nennt so ein Vorbild, diesen Hiob, dass er treu ist, dass er dich liebt und anbetet. Er macht das alles nur aus einem einzigen Grund. Aus einem einzigen Grund, weil du ihm segnest, weil du ihm beschützt, weil du ihm alles gibst. Das ist der einzige Grund, warum er ist eigentlich manipuliert, er bleibt ihm nicht alles übrig. Natürlich macht er alles das, nur weil du ihm segnest. Freunde, reife Beziehungen, was ist mit uns? Ist es tatsächlich Wahrheit, ist es wirklich so, dass wir treu sind und kommen zur Gemeinde und loben den Herrn? Und leben vorbildlich mehr oder weniger nur aus dem Grund, dass er uns segnet? Ist es wirklich das Tatsache? Jemand kommt zu mir und sagt, ich weiß nicht, was in meinem Leben alles passiert. Warum? Warum ist das alles? Ich sage zu ihm, weißt du, ich weiß das auch nicht. Aber ich weiß genau, wir können Gott auch Lob und Ehre geben, auch in schwierigen Situationen. Auch im Lieben, wo es unmöglich scheint, wo Finsternis um dich herum ist, wo du nicht mehr deine Stimme hörst. Sonst, Satan hat recht. Er hat recht. Wir sind treu und so niedlich und nett zueinander, nur weil er uns segnet. Was ist das Produkt unserer Glaube? Ist das wirklich, unser Glaube entsteht, ist ein Produkt von einer freundlichen Umgang miteinander, mit Musik, ist alles wichtig, absolut. Das ist, ich predige über Anbetung, das ist alles ist legitim. Aber wirklich, unser Glaube ist ein Produkt von christlicher Atmosphäre in diesem Raum. Oder ist es etwas Außergewöhnliches, das vom Himmel kommt, in uns, weil er in uns lebt, diese außergewöhnliche Substanz, diese Liebe, was Verstand übersteigt. Ich kann das nicht mal versuchen, das zu definieren. Paulus schreibt und sagt, das Liebe endet sich nicht, sie duldet, sie das, er kann nicht definieren, er sagt nur das, wie es auswirkt. Es ist schwer, aber es ist etwas Entscheidendes in unserem Leben. Sind wir in der Lage, wirklich, wo alles zusammenbricht, trotzdem nicht alles wegzuschmeißen, aufzuhören, zu beten, zu glauben, zur Gemeinde zu gehen, sondern um zu sagen, ich habe nicht vor, mich zurückzuziehen. Ich werde dir trotzdem Danke sagen. Ich werde dich trotzdem lieben. In einer Ehe gibt es Zeiten, wo eine Treue hat mehr Wert als Zärtlichkeiten, Zuneigung, alles Mögliche. Treue. Einfach nicht viel sagen, vielleicht nicht viel singen, aber treu zu sein einfach. Erinnert euch, habe ich euch gesagt, zwei Verliebten aus freiem Willen entscheiden sich, ihre Freiheit hinter sich zu lassen und bereit sind, sich zu verbinden. Sie wählen freiwillig Abhängigkeit. In Philipper 2 steht, was Jesus, Sohn Gottes, was er gemacht hat, wie er sich entäußert hat, um uns als Braut zu gewinnen. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die erniedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren. Und als solche erkannt, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gott verlässt seine Herrlichkeit. In anderer Übersetzung steht, er entäußerte sich selbst. Von seiner Seite hat er alles gemacht. Ich habe Ihnen eine Ich-Liebe-Theologie, ich habe irgendwo das früher mal gelesen. Es gibt drei große Erniedrigungen, die Gott zugelassen hat, wo er sich dreimal sehr stark erniedrigt. Erstes, Menschenwerdung, was ich gerade gelesen habe. Er wurde ein Mensch, Gott. Souveräner Gott hat sich freiwillig eingeschränkt. Er kam in den Körper des Menschen. Das ist das, was viele Religionen können das nicht verstehen. Wie kann ein Gott sich so einschränken und eigentlich aufhören, Gott zu sein? Sondern er wurde zum einen Mensch. Er hat nicht aufgehört, Gott zu sein, er wurde ein Mensch. Jesus ist gleichzeitig ein Gott und ein Mensch gleichzeitig. Zweite Erniedrigung. Er ließ sich öffentlich hinrichten. Diese Blamage wie ein Verbrecher öffentlich hinrichten und sterben am Kreuz mit ganzem Drum und Dran, mit diesen Schmerzen, mit diesen Qualen. Das ist, was Muslime nicht begreifen können, dass Gott kann sowas zulassen. Und das alles, um uns als seine Gemeinde, als seine Braut zu gewinnen. Und drittens, es wird uns schockieren, seine Erniedrigung ist seine Gemeinde. Gemeinde, Kirche, du und ich. Gott vertraut uns seinen Ruf. Ihm zu präsentieren, wir dürfen ihm präsentieren, wir, die streiten, die neuen Konfessionen und Denominationen immer spalten uns und streiten und hassen, keine Ahnung, so viel Konkurrenz, alles diese Mist in den Kirchen. Und Gott lässt uns trotzdem, gib uns diese Ehre, ihm zu präsentieren auf dieser Erde. Wow! Wie ein reicher Mann heiratet eine Prostituierte und gibt ihm seinen Namen und seinen Titel. Und durch seine Gnade verändert er ganz sein Leben und ihr Herz. Und ich weiß nicht wie, aber Gott gelingt es trotzdem durch uns, so wie wir sind, seinen Plan zu erfüllen auf dieser Erde. Ich spreche heute von reife Beziehungen. Von reife Beziehungen, von reife Liebe. Ohne Liebe ist es nicht möglich. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich weiß nicht, warum wir müssen ab und zu durch schwierige Situationen, das weiß ich, aber ich weiß, dass wenn du Gott liebst, das wird dich verändern zum Besten. Diese ganze Vorbilder des Glaubens, wenn du genau liest, David und Mose und alle, ihre Beziehung zum Gott am Anfang auch war mit Bedingungen verknüpft. War auch alles bedingt. So ungefähr, Gott, wenn du mich segnest, dann mache ich das. Auch alles war mit Bedingungen verknüpft, so wie bei uns im Leben, wir kennen das. Ne? Aber sie sind durch bestimmte Situationen durchgegangen, durch Wüsten und Höhlen und Verfolgungen. Und dann merkst du auf einmal, sie haben nicht mehr diese bedingungsverknüpfte Beziehung, sondern eine erfüllte Beziehung mit ihm. Da kommt in eine reife Beziehung mit Gott. Halleluja. Danke dir, Herr, für das dein Wort. Danke. Ich bitte, dass deine Wille geschieht, dass wir heute durch deine Gnade dir ein Stück näher werden. Ein Schritt vielleicht näher zu dir. Das ist so viel. Aber bitte, meine Glaube ist vielleicht unverschämt, dass wir an dein Herz ganz herankommen. So wie wir heute gesungen haben, das lass uns spüren, wie dein Herz schlägt. Lass uns bitte aufhören, das einfach nur zu sagen, zu singen, sondern zu leben. Es ist möglich. Es ist wichtig nur, dass wir das erkennen, dass wir das nötig brauchen. Dass wir uns zufrieden geben mit dem Zustand. Dass wir zu dankbar sind für alles, was wir bekommen haben, aber dass wir erkennen, es gibt so viel mehr. Dass deine Liebe verändert. Ich bitte dafür, dass deine Liebe verändert unsere Herzen. Dass unsere Herzen verändert werden, dass es etwas Neues entsteht. Ganz Neues oder Altes wird aufgeweckt. Aber dass diese Kälte weggeht, dass wir nicht auch in diesen Passagen damit erwähnt sind, dass Liebe wird erkalten, sondern dass das über uns steht, dass unsere Glaube wird wirksam durch unsere Liebe zu dir. Bring uns das, führ das durch, diese Reformation des Herzens, alle Gemeinden in Deutschland, in deinem Leib, dass eine Kraft kommt, deine Substanz, dass wir kommen in eine reife Beziehung mit dir, wo du uns haben willst. Du nennst uns deine Braut. Du gibst uns so eine Stellung. Du sprichst von so einem Niveau der Beziehung. Vergib uns immer, wo wir noch Baby bleiben. Und legen so viel Wert dran, Baby zu bleiben. Damit, dass du uns siehst mit anderen Augen. Dass du uns was vertrauen kannst. Danke, dass du uns siehst öfter anders, als wir uns selber sehen. Und danke, dass deine Gnade ist in der Lage, das zu vermitteln und uns zu verändern. Danke, dass du uns Freiheit gegeben hast, auch Nein zu sagen. Aber hilf uns bitte, das zu erkennen, wie wichtig das ist, wie kostbar das ist. Vater, dein Sohn, was du geopfert hast, gegeben hast, um unseren Willen, damit wir errettet werden, damit wir zu dir kommen dürfen und mit dir einfach diese Beziehung genießen. Hilf uns das einfach, unsere falsche Freiheit hinter uns zu lassen und uns zu verbinden. Es ist so köstlich, in einem Bund mit dir zu sein. Und ich bitte dich für Heilungen und Wiederherstellungen in diesem Raum, dass jeder Not begegnet wird, weil du bist barmherzig einfach. Wir wollen dir danken von ganzem Herzen und empfangen und festhalten, was du zu uns gesprochen hast. Das heißt ein Wert, das ist, wenn du zu uns sprichst. Festzuhalten mit allem, mit diesem Kraft, was du uns gegeben hast. Damit es dann zum Fleisch wird, dass wir das zu Glauben wird in unserem Leben. Halleluja. Die möchte ich loben, dich loben und preisen, dich Ehre geben. Und danke, Herr, dass du so gnädig bist, dass du so wunderbar bist, dass du uns nimmst einfach, du nimmst uns unvollkommenen Menschen, deine Kinder, und doch verwirklichst du deine Pläne, deine Wille. Danke dir von ganzem Herzen. Amen.